Guten Tag, ich begrüße alle herzlich zu dieser ersten Bibelklasse hier in Neuhausen am Rheinfall. Und auf meiner Seite möchte ich gerne den Verantwortlichen der Gemeinde und der ganzen Gemeinde herzlich danken, dass da die Türen für uns geöffnet worden sind für die Bibelklasse in weiterer Zukunft. Und wir stehen in dieser 44. Folge über das Matthäusevangelium in Kapitel 20 und lesen zusammen die Verse 29 bis 34. Und danach gehen wir Abschnitt für Abschnitt weiter. Darf ich bitten, dass jemand vorliest?
Und als sie aus Jericho hinausgingen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, als zwei Blinde, die am Weg saßen, hörten, dass Jesus vorübergehe, schrien sie und sagten: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids. Die Volksmenge aber fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sagten: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an, und sogleich wurden sie wieder sehend und folgten ihm nach.
Vielen Dank. Als erstes stoßen wir gleich auf ein Problem. In Vers 29 heißt es: Und als sie aus Jericho hinausgingen, folgte ihm eine große Volksmenge, und siehe, als zwei Blinde, die am Weg saßen, hörten, und so weiter. Wenn wir das mal vergleichen mit Markus in Kapitel 10, dann merkt man gleich, von welchem Problem ich spreche. Also darf ich bitten, Markus 10, Vers 46.
Und sie kommen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, bettelnd am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen:
Ja, das reicht schon mal, danke. Und dazu sollten wir noch lesen aus Lukas 18. Ja, Vers 35.
Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass ein gewisser Blinder bettelnd am Weg saß.
Ja, das reicht. Was ist das Problem, wenn man diese drei Stellen miteinander vergleicht?
Einmal sind es zwei und bei der anderen ist es nur einer.
Ja, also in Matthäus werden zwei Blinde erwähnt, in den Parallelstellen jeweils ein Blinder. Und weiter, jetzt gerade im Zusammenhang mit der Ortschaft Jericho.
Als er aus Jericho auszog und im Lukas, als er sich Jericho näherte.
Ja, also Matthäus, da haben wir gesehen, geht aus Jericho hinaus und dann trifft er die Blinden. Und in Lukas heißt es, er näherte sich Jericho und da trifft er den Blinden. Ja, das geht ja nicht zusammen.
Hat er beim Einzug und beim Auszug jeweils die Heilung vollzogen? Das wären es zwei Jahre. Wäre das ja möglich?
Ja, aber die zwei werden erwähnt. Die sieht er dort am Weg, als er aus Jericho hinausging. Ja. Matthäus 20, 29. Ja. Und in Lukas heißt es einfach, dass er sich da Jericho näherte und da ist ein gewisser Blinder bettelnd am Weg. Und was nachher erzählt ist, deckt sich ja vollständig im Detail. Ja, bitte?
So zwei Städte Jerichos.
Jericho, zwei Städte. Wie kommst du auf die Idee?
Oder? Hab das mal gehört.
Ah, mal gehört, ja. Da hast du etwas Gutes gehört. Ja, aber eben, zuerst muss ich mal doch sagen, es gibt Leute, wenn sie sowas entdecken, dann haben sie Freude. Freude, da endlich etwas in der Hand zu haben, dass die Bibel einfach nicht stimmt. Und sich sogar in scheinbar nebensächlichen Dingen widerspricht. Und damit meinen sie zu beweisen, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Aber was macht man als bibeltreuer Christ, wenn man auf eine solche Schwierigkeit stößt? Also mein Tipp ist, dann zunächst mal liegen lassen. Einfach warten. Und manchmal hört man etwas Gutes. Und es ist tatsächlich so, dass das Jericho vor 2000 Jahren war eigentlich auf zwei Flächen verteilt. Und es gibt also eine Fläche, da ist auch das alttestamentliche Jericho mit dabei, der Tell, der ja auch ausgegraben worden ist, im heutigen Jericho. Das war eine Fläche von Jericho und dann mit einem Unterbruch eine zweite Fläche des neutestamentlichen Jerichos. Und so war das eben effektiv so, dass der Herr kam und durch den ersten Teil von Jericho hindurchgegangen war, aus Jericho hinausgeht und bevor er in die zweite Fläche von Jericho, in das zweite Jericho-Gebiet hineinkam, dort am Weg sitzend waren die Blinden. Und da geht es auf. Also man muss sich einfach, wenn man viel Rand hat in der Bibel, eine kleine Zeichnung machen mit zwei Feldern, Jericho A, Jericho B. Und dazwischen der Weg und ein Kreuz am Weg, ganz nahe bei der Fläche B. Ja? Und so geht alles schön auf. Und wie kommt man an solche Informationen ran? Da habe ich ein Standardwerk für israelische Archäologie. Das heißt The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Also die neue Enzyklopädie über archäologische Ausgrabungen im Heiligen Land. Das sind eine ganze Reihe von Bänden, insgesamt fünf schwere, große Bände. Und als Warnung, sehr teuer und furchtbar langweilig geschrieben. Aber es ist normal. Das versteht man unter Wissenschaft. Es muss einfach akribisch, möglichst emotionslos sein und da muss man auch nicht erwarten, da werden irgendwelche Zusammenhänge mit der Bibel aufgezeigt, so dass man etwas da besser verstehen kann. Nein, ist einfach so, wie man einen Grabungsbericht ganz trocken macht, was man da gefunden hat, was wo genau lag und so weiter mit Skizzen. Ja, hat man alles hier beieinander. Normalerweise ist ja so, die wissenschaftlichen Artikel über Ausgrabungen, die sind verstreut in allen möglichen Spezialmagazinen, also wissenschaftlichen Zeitschriften, veröffentlicht und das muss man da und da und da zusammensuchen. Sehr mühsam. Aber so ist das in der Wissenschaft. Sehr mühsam. Und dann hat man eben die Idee gehabt, ein Werk zu machen, wo so die wichtigsten Grabungsberichte gerade in Israel zusammengefasst werden. Natürlich mit jedem Jahr wird es wieder veralteter, aber man hat doch das Wesentliche hier zusammengefasst. Und da findet man eben alle möglichen Details und auch solche Details. Wie war das mit den Grabungsfeldern von Jericho? Aha, da und dann Zwischenbereich, nichts und da wieder. Und da wird klar, es gibt ein Jericho A und Jericho B. Und somit ist alles klar. Also der Herr, haben wir gelesen in Lukas 18, dann sieht man, wie sich das alles ergänzt. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dieses Detail ist wichtig, und hier haben wir in Matthäus 20, 29, und als sie aus Jericho hinausgingen, und dann findet ihr eben diese Blinden. Und so geht alles auf. Aber dann haben wir das zweite Problem. In Matthäus sind es zwei, in Markus und Lukas jeweils einer. Wie löst sich dieses Problem auf? Hast du nichts gehört dazu?
Doch, Matthäus berichtet doch. Für die Juden mit zwei oder drei Zeugen, glaube ich. Und deshalb berichtet er dann auch von zwei Blinden und nicht nur von einem, weil es vor allem für die Juden geschrieben wurde.
Also ich fasse gerade zusammen für den Livestream. Oder haben Sie das jetzt gehört über sein Mikrofon? Ja, also muss ich nicht wiederholen. Matthäus schrieb sein Evangelium in erster Linie für Juden. Darum betont er ja so oft und mehr als die anderen Evangelisten, als das geschehen ist und das geschehen ist, hat sich diese und dann diese Prophezeiung über den Messias erfüllt. Es geht darum, Juden den Beweis an die Hand zu geben, Jesus von Nazareth ist der im Alten Testament verheißene Messias. Und eben da, hast du gesagt, ist es besonders wichtig, nämlich aufgrund von 5. Mose 19, Vers 15, dass man wenigstens zwei Zeugen hat für eine Sache. Und zwar vor Gericht in Israel gilt dieses Prinzip. Wir lesen 5. Mose 19, Vers 15.
Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde, bei irgendeiner Versündigung, die er begeht, auf zweier Zeugenaussagen oder auf dreier Zeugenaussage hin, soll eine Sache bestätigt werden.
Ja, also vor Gericht galt die Aussage eines Einzelnen nicht. Es mussten mindestens zwei Zeugen sein, sodass das Gericht dann eben weitergehen konnte und den Straffall effektiv dann schließlich der Strafe zuführen konnte. Und für Matthäus ist es darum sehr wichtig, dieses Prinzip, wenn schon zwei da waren, muss erwähnt werden, dass es zwei waren. Die können also als Zeugen auch im Nachhinein, denn Matthäus und überhaupt Matthäus, Markus und Lukas, die haben ja in der Zeit der Augenzeugen geschrieben. Und da war es wichtig, dass man eben auf diese Augenzeugen zugehen konnte, um das, was hier berichtet wird, zu bestätigen. Und das hat System. Nämlich hier haben wir zwei Blinde bei ihm erwähnt. Und wo haben wir das noch im Matthäus-Evangelium?
Die Besessenen von Gerasa.
Ja, die Besessenen von Gadara, genau. Das ist in Matthäus 8. Nicht wahr? Während in Markus und Lukas ein Besessener in Gadara erwähnt wird, sagt Matthäus in Kapitel 8, Vers 28.
Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gerasener, kamen ihm zwei Besessene entgegen, die aus den Grüften hervorkamen, sehr wütend.
Danke. Also zwei. Warum? Weil es eben zwei waren. Und wenn schon zwei da waren, dann müssen sie bei Matthäus erwähnt werden. Lukas war vom Beruf Arzt. Und ein guter Arzt hat ein Interesse an Individuen. Der fertigt die Patienten nicht einfach so ab, sondern wer da ihm gegenüber sitzt oder liegt, das ist ein Mensch mit einer eigentümlichen Geschichte, einer individuellen Geschichte. Und er hatte das Anliegen, eben auf Einzelschicksale einzugehen. Und das macht auch Markus so in seinem Evangelium. Aber Matthäus betont, es waren übrigens zwei Zeugen. Und nicht nur da, sondern schlagen wir auf in Matthäus 9. Dort geht es auch um die Heilung von Blinden. Matthäus 9, Vers 27.
Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen: Erbarme dich unser, Sohn Davids.
Ja. Ein ganz ähnlicher Fall wie in Matthäus 20, aber eine andere Geschichte. Und da betont Matthäus, es waren zwei Blinde, die dann diese Heilung erlebt hatten. Und weiter in Matthäus 9, 32.
Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen verwunderten sich und sprachen: Niemals wurde so etwas in Israel gesehen.
Ja, diese Begebenheit wird nur im Matthäus-Evangelium berichtet. Und es war etwas ganz Besonderes, denn ein stummer Besessener war ein Riesenproblem. Der Jesus sagt in Markus 9, wo es auch um einen stummen Besessenen geht: Diese Art fährt nicht aus als nur durch Gebet und Fasten. Also wird klar gemacht, diese Art ist besonders schwierig. Und die Rabbiner haben gelehrt, wenn jemand besessen ist von einem stummen Dämon, dann kann man ihn gar nicht heilen. Das ist unmöglich. Ja, und wer kann es dann? Natürlich der Messias, wenn er kommt. Und Matthäus berichtet diesen Fall und noch einen zweiten Fall in Matthäus 12. Und zwar Vers 22.
Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah.
Ja, diese Geschichte wird auch in Markus und Lukas erwähnt, aber eben die andere nicht. Und das war ja ein ganz besonderer Höhepunkt, denn hier in Matthäus 12 erreicht die Ablehnung des Herrn Jesus in seinem eigenen Land einen Höhepunkt. Die Volksmenge reagiert nämlich richtig. Der Herr heilt diesen stummen Besessenen und die Volksmenge sagt in Vers 23, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Der Ben David, das war ein bekannter Begriff für den Messias, der ja Nachkomme von König David sein musste. Und sobald das geschehen war, diese Austreibung, sind die so überwältigt, dass die sagen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Sie können das gar nicht fassen. Und weil eigentlich klar ist, dann muss er der Messias sein, wenn er das kann. Und die Pharisäer haben dann, die da waren, haben gegen ihr bestes Wissen gesagt, nein, das ist ein Werk durch den Teufel. Und sie haben eigentlich ganz bewusst Jesus Christus als Sohn Gottes verworfen und den Geist Gottes geschmäht. Ja, und ab Kapitel 12, nämlich dann Kapitel 13, sichtbar, 14, 15, merkt man, wie der Herr Jesus sich von Israel als Nation wegwendet und beginnt, sich den Nationen zuzuwenden. Also da kommt eine Wende. Und Matthäus wusste eben, dass das Gleiche schon einmal passiert war. Und darum erwähnt er eben auch den anderen. Also eins und eins gibt auch zwei. Das ist der Punkt. Aber das ist typisch für das Matthäus-Evangelium. Die Betonung ist bei jedem Evangelium anders gesetzt. Und bei diesem besonders für Juden geschriebenen Evangelium war es wichtig, diese zwei Zeugen jeweils zu erwähnen. Ja, und dann gehen wir weiter in Matthäus 20, Vers 30. Diese Blinden hören, dass Jesus vorübergeht. Und da fangen sie gleich an zu schreien. Erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Also für sie war klar, Jesus von Nazareth ist der Messias. Und die Energie, die sie hatten, eben zu schreien, zeigt, sie wussten, nur einer kann das Problem von Blindheit lösen. Schlagen wir auf, Jesaja 35. Da wird über das Kommen des Messias gesprochen in Jesaja 35, Vers 4. Und er wird übrigens Gott genannt. Lies du gleich vor, bitte.
Sagt zu denen, die zaghaften Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jubeln wird die Zunge des Stummen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe.
Und so weiter. Danke. Also, hier wird über das Kommen des Messias gesprochen. Und es wird gesagt, er wird kommen und euch retten. Und wenn er kommt, der Messias, dann werden die Augen der Blinden aufgetan werden. Und das wussten sie. Und darum, für sie war klar, sie hatten ihn zwar noch nie gesehen, aber sie haben von ihm gehört. Und es war für sie klar, es ist der Herr, der Ben David. Und schreien um Erbarmen. Wir sehen aber, die Volksmenge ist da gar nicht einverstanden. Man fährt sie an, sie sollen schweigen. Sie waren irgendwie als Störefriede angesehen und sie schreien noch mehr. Also manchmal muss man über Ermahnung hinweggehen. Nicht jede Ermahnung ist richtig. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich habe den ermahnt und er hat nicht gehört. Ja gut, wenn die Ermahnung richtig war, dann muss man hören. Aber wenn die Ermahnung falsch ist, da muss man nicht hören. Und das sehen wir hier. Die haben zwar so viele Zeugen, die ganze Volksmenge gegen sie, die sagen, schweig. Nein, wenn der Retter kommt, dann müssen wir zu ihm schreien. Also, so steht es ja in Psalm 50, Vers 15, ja? Dass wir den Herrn anrufen sollen in der Not und dann wird er antworten. Und darum sagen sie, Herr, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und tatsächlich, der Herr nimmt sie nimmt sich ihr an, aber stellt zuerst noch eine Frage. Was? Was soll ich für euch tun? Warum fragt er das? Es ist ja völlig klar für sie. Warum sagt er das?
Ähnliche Frage wie bei dem im ja. Willst du geheilt?
Am Bethesda-Teich. Ja, in Johannes 5. Dieser Mann war wie viele Jahre?
38 Jahre.
Paraplegiker, ja? Nicht Tetra, Para. Die untere Hälfte war gelähmt. Er konnte sich ja noch zum Teich hinziehen mit den Armen. 38 Jahre, Paraplegiker. Und dann kommt der Herr Jesus und stellt die Frage, möchtest du gesund werden? Welch eine Frage. Aber ich habe das besser verstehen können mit der Erfahrung. Einmal habe ich mit einem schwer Drogensüchtigen gesprochen und er hat mir gesagt, ich möchte auch gar nicht frei werden. Das gefällt mir. Solchen Menschen kann man nicht helfen. Und Menschen, die in der Sünde leben und es ist für alle klar, das Leben der Sünde macht sie selber kaputt, aber die darin nicht raus wollen, denen kann man nicht helfen. Die müssen an den Punkt kommen, wo sie sehen, ich brauche unbedingt Hilfe. Und dann gibt der Herr Hilfe. Im Fall von dem Gelähmten am Teich Bethesda und eben auch hier. Aber das war ein wichtiges Zeugnis, dass sie ganz klar sagen konnten, wir erwarten, dass der Messias unsere Augen öffnen kann. So steht es in Jesaja 35. Und dann berührt der Herr Jesus ihre Augen. Wir finden, dass der Herr Jesus manchmal heilt durch direkten Kontakt und manchmal durch ein Wort. Es gibt beides. Und hier, also durch Berühren und sogleich wurden sie gesund, sehend und folgten ihm nach. Und das ist für Matthäus etwas ganz Wichtiges. Er selber stand ja einst, oder saß, besser gesagt, am Zollhaus in Matthäus 9. Und der Herr Jesus ging dort vorüber. Schauen wir mal, als Erinnerung, wie das war. Matthäus 9, 9.
Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt, und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach.
Ja. Muss ich vorstellen, ein Mann, der in der Sünde lebte, denn das Zöllnersein war ein Bruch mit dem Volk Gottes, ein Verrat, eine Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht und eben typischerweise geprägt davon, dass man eben noch zu Unrecht mehr Geld einnahm, als gestattet war. Und da begegnet er dem Erlöser. Und er sagt sich, stopp, ich will nicht mehr dem König aller Könige des Römischen Reiches nachfolgen, sondern dem König über alle Könige, ohne Römisches Reich, nämlich von der ganzen Welt. Und machte da einen Bruch mit der Vergangenheit und folgte nach. Und darum hat er das Matthäus-Evangelium geschrieben. Er wollte zeigen, und besonders Juden gegenüber, Jesus ist der Messias, das heißt der versprochene König. Und darum beginnt er ja sein Evangelium mit dem Geschlechtsregister, mit der königlichen Linie, um zu zeigen, dass der Jesus eben Anspruch hat auf den Thron Davids über die königliche Linie und wollte klarmachen, das ist der König aller Könige. Ihm muss man nachfolgen. Und darum ist es ihm eben wichtig, wenn er eine solche Geschichte erzählt und wo man sieht, die Menschen haben sich nicht nur heilen lassen, dann waren sie einfach gesund, sondern wo wirklich eine Wende angetreten ist in ihrem Leben und jetzt Nachfolge, Jüngerschaft, Hingabe, Gehorsam, Unterwerfung. Darum so wichtig, sie wurden sehend und nicht Punkt, sondern und folgten ihm nach. Ist bis dahin noch eine Frage? Ja, gerne.
Dieser Ausdruck innerlich bewegt, ist das nicht auch eine Anspielung auf Ezekiel 34, den 14, den Gott erhaben
muss? Ja. Dieser Ausdruck innerlich bewegt, den sollten wir unbedingt noch näher anschauen. Da besteht natürlich ein Zusammenhang zu Ezekiel 34, wie du sagst, weil dort wird beschrieben, wie die Hirten Israels versagt haben und gegenüber der Schafherde Israels Härte angewendet haben. Und dann sagt aber Gott, jetzt will ich aufstehen für die Schafe. Und dort wird dann der Messias als der große Hirte vorgestellt, der sich eben über die Schafe erbarmt. Und dieser Ausdruck innerlich bewegt, den hatten wir doch auch schon im Matthäusevangelium. Das beginnt in Kapitel 9, Vers 36, schlagen wir das auf. Und lesen gleich diese Stelle.
Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Ja, das ist das erste Mal. Dann kommt es noch einmal vor in Kapitel 14, Vers 14. 15, 32. Ich muss sagen, wenn ich zu schnell bin fürs Mitschreiben. 18, 27. Und dann noch einmal hier, Kapitel 20. Fünfmal im Matthäusevangelium. Und übrigens, der Ausdruck kommt 11-mal vor in den Evangelien. Ja? Auch in Markus und in Lukas findet man diesen Ausdruck. Also ein ganz typischer, charakterisierender Ausdruck für den König aller Könige, der eben nicht ein Jäger sein sollte, wie Nimrod. Das war der erste Herrscher. Nicht wahr? Gott hat ja nach der Sintflut die Obrigkeit eingesetzt, Regierungen verordnet. Und zwar im Segen und im Bund, den er mit Noah geschlossen hatte, da sagt Gott in 1. Mose 9, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Also es kommt hier eine neue Ordnung auf, ab der Sintflut, dass nun im Fall von schweren Verbrechen wie Mord, da wird nicht Gott direkt eingreifen und bestrafen, sondern Menschen werden gesetzt über Menschen. Und das wurde dann auch umgesetzt mit Babel. Das war das erste Reich mit einer Regierung. Und da lesen wir aber in 1. Mose 10, wie das genau schon auf den Kopf gedreht wird. Ich meine, der Grundsatz ist, jede Regierung ist von Gott eben verordnet und dann auch eingesetzt, sagt Römer 13, ab Vers 1. Aber wir sehen, in der Praxis kann das dann eben sehr verdreht aussehen. 1. Mose 10, Verse 8 und 9
und 10. Und Kusch zeugte Nimrod, der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Reiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Sinear.
Danke. Also, dieser Nimrod war der Anführer damals beim Stadtbau von Babylon und auch beim Turmbau, was ja ein Projekt war für Götzendienst. Das war ein Zikkurat, um Götzendienst auszuüben. Das war nicht ein Aussichtsturm. Und dieser erste Gewaltherrscher war ein gewaltiger Jäger. Das war das Ideal. Ein Jäger und das ist der Herrscher. Aber Gottes Ideal ist ganz anders. Darum hat er David gewählt als König nach seinem Herzen für Israel. Und das war ein Hirte. Das ist der Kontrast. Ein Hirte, nicht ein Jäger. Aber wenn wir denken an die großen assyrischen Könige in, sagen wir, im ersten Jahrtausend vor Christus, das waren eben sehr passionierte Jäger. Darum haben sie sich auch in ihren Palästen, und die Ausgrabungen zeigen das ganz anschaulich, haben die riesige Reliefs gemacht mit Abbildungen von ihnen. Und da sieht man sie auf ihren Kampfwagen mit Pfeil und Bogen und wie sie Löwen jagen. Und wirklich in Aktion wird das dargestellt, künstlerisch hervorragend. Aber eben zu zeigen, die Könige von Assyrien, das sind gewaltige Jäger und damit auch gewaltige Herrscher. Ja, Gewaltherrscher. Aber Gottes Gedanken sind ganz anders. Und David, von dem der Messias abstammen sollte, der Ben David, der Sohn Davids, war ein Hirte. Und so sehen wir, diese beiden Blinden in Jericho haben den Herrn Jesus erkannt als Messias, Herr, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und der Herr hat sich innerlich bewegt, über sie erbarmt, weil er eben der Hirtekönig ist. Aber noch etwas, wenn die Bibel uns ausdrücklich sagt, das war in Jericho. Woran denken wir, wenn wir den Namen Jericho hören? Ich war, wenn man so gewisse geografische Namen hört, es gibt sofort irgendwelche Assoziationen. Gute oder schlechte, ja?
Mauerfall und Zachäus.
Wie?
Der Mauerfall.
Der Mauerfall von Jericho kommt in Erinnerung, jawohl. Und auch die Geschichte von Zachäus, der gerettet wurde, nämlich in der gleichen Zeit. Das wird aber nur berichtet in Lukas. Dieses Einzelschicksal, das ist ganz typisch im Lukas-Evangelium, hat man viele Geschichten, die man in den anderen Evangelien nicht findet. Und gerade von Leuten, die am Rand der Gesellschaft waren. Arme, Ausgestoßene, Kranke. Er war ein Arzt und hat eben gezeigt, wie der Herr Jesus sich genau um diese Menschen, für die er als Arzt ein Herz hatte, gekümmert hat. Jawohl. Aber in Verbindung mit dem Mauerfall müssen wir dann noch an etwas denken in Josua 6. Nach dieser Geschichte wird Jericho an die Rahab auch, wie Gott da Gnade geschenkt hat für eine Prostituierte, die eine völlige Umkehr erlebt hatte, aber die Stadt Jericho wurde verflucht. Und das ist ja genau ein Bild von uns. Jericho, die Stadt des Fluches. Und von daher kommen wir. Wir waren alle unter dem Fluch der Sünde. Und wir waren alle blind in Bezug auf Gott. Aber bei diesen zwei Menschen gab es zuerst innerlich ein Wunder, dass sie nämlich mit ihren inneren Augen erkennen konnten, wer Jesus von Nazareth ist. Und dann wurde das eigentlich durch das äußere Wunder noch veranschaulicht, dass die Augen aufgegangen sind, um ihn zu sehen. Ja, und dazu kommt, Jericho war damals die tiefstgelegene Stadt der Welt. Wie tief liegt Jericho? 400, das gilt für das Tote Meer, ungefähr. Heute noch ein bisschen tiefer. Wie? 250, ja. Also es ist erstaunlich, wie das vom Toten Meer schon wieder hochgeht. Man merkt es ja kaum. Ja. Aber 250 minus. Aber eben, Sodom und Gomorra gab es nicht mehr zu der Zeit. Die tiefste Stadt war Jericho. Also es zeigt, wie der Sohn Gottes nicht nur aus der himmlischen Herrlichkeit gekommen ist bis auf die Erde, sondern er ging sogar noch weiter runter, 250 Meter unter den Meeresspiegel, um Blinde da zu retten. Ja, und auch Zöllner, Menschen, die mit dem Problem Geld verstrickt waren und auch Verrat. Ja, das sehen wir da in Verbindung mit Jericho und das zeigt also die Gnade Gottes, die da am Ort des Fluches Menschen, die wirklich wollten, geschenkt wurde. Ja, noch etwas? Dann gehen wir weiter. Genau, in dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, dort sehen wir auch, der unter die Räuber fiel, der ging von Jerusalem, liegt auf
680 Meter.
Noch mehr. Also der Tempelberg mit dem Fels liegt auf 743 Meter über Meer. Ja? Und da ging also von Jerusalem hinunter nach Jericho, minus 250. Ja, also rund ein Kilometer Höhenunterschied ist da. Und der Herr erwähnt das in dem Gleichnis in Lukas 10, um zu zeigen, das ist eigentlich die Geschichte der Menschheit. Der Mensch war ursprünglich in Gemeinschaft mit Gott. Und Jerusalem, das ist ja die Stadt Gottes, wo der Tempel war, wo man mit Gott Gemeinschaft haben konnte. Und die Gründung des Friedens. Jerusalem, Gründung des Friedens. Und der Mensch ging von Gott weg durch den Sündenfall. Und dieser Weg ging nur noch abwärts. Fiel unter die Räuber und wurde halbtot geschlagen. Der Jesus nennt Satan in Johannes 8, Vers 44 den Menschenmörder von Anfang. Alles wurde ihm ausgezogen und geraubt. Und dann kam ein Levit und auch ein Priester und die haben das Risiko gesehen, wenn der vielleicht gar nicht verletzt ist, sondern tot und ich berühre ihn, dann bin ich unrein, dann kann ich wieder zurück nach Jerusalem und da gibt es ein Ritual von 7 Tagen, bis ich wieder rein bin. Also, ja, die haben nichts gemacht. Aber das stellt eben das Gesetz Mose dar, dass er in Verbindung stand mit dem levitischen Priestertum. Und das Neue Testament macht klar, das Gesetz Mose kann uns nur zeigen, dass wir Sünder sind, aber es kann uns nicht retten. Und so gab es keine Rettung. Und dann kam aber nicht von ungefähr, wie das bei dem Priester und dem Leviten heißt, sondern richtig geplant, ein Samariter, der auf der Reise war.
Ein gewisser
Samariter. Ah, jawohl.
Das wird nämlich als so eine Geschichte auch von vielen in der Theologie erzählt, so als Gleichnis.
Ja, aber es ist wirklich eine Geschichte, die aber auf den Herrn Jesus hinweist. Und zwar kommt er hin, innerlich bewegt. Und dieser Ausdruck, wenn man weiß, der kommt noch 10 Mal vor in den Evangelien und das ist der Ausdruck ganz typisch für den Herrn Jesus. Einmal wird es auch noch gebraucht für den Vater, im Gleichnis von dem verlorenen Sohn, Lukas 15, innerlich bewegt. Ja, dann ist eigentlich schon klar, der Samariter ist ein Hinweis auf den Messias, auf den Herrn Jesus. Innerlich bewegt und er bringt ihn dann in die Herberge. Und zwar, nachdem er eben seine Wunden behandelt hatte mit Wein und Öl. Wein, ein Bild seines Blutes. Öl, ein Bild des Heiligen Geistes. Die Herberge, ein Bild der örtlichen Gemeinde, wo Menschen, die durch die Sünde verletzt, verwundet, bis hin sogar traumatisiert worden sind, gesund gepflegt werden. Und es ist ja so, die Pharisäer in Johannes 8 haben den Herrn Jesus eben lästerlicherweise gesagt, du bist ein Samariter und hast einen Dämon. Ja, und der Herr sagt, ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kommt. Und das Wort Samariter, weiß jemand, was das heißt?
Beobachter.
Beobachter im Sinn von beobachten, das kommt von der Wurzel Samar, hebräisch Shamar, ist beobachten, die Tora, das Gesetz, beobachten. Ja? 50 Mal im 5. Buch Mose wird gesagt, Shamar, Shamar, Shamar. Das Wort beobachten, einhalten. Der Samariter, das ist der, der das Wort, die Tora, eben beobachtet. Das wird durch den Namen ausgedrückt. Und niemand hat das Gesetz einhalten können, als nur der Herr Jesus. Aber er ist voll Erbarmen, innerlich bewegt über die, die eben Sünder sind und gar nicht in der Lage sind, das Gesetz zu beobachten. Und darum rettet er, bringt sie in die Herberge und er sagt dem Wirt, ein Bild des Heiligen Geistes, der die Gemeinde in der heutigen Zeit leitet und durch die Gaben wirkt, er sagt, ich komme wieder. Und gewissermaßen mein Lohn mit mir. Er sagt, was dir dann noch fehlt, werde ich dir geben, wenn ich wiederkomme. ganze heilsgeschichtliche Betrachtung dieses Gleichnis. Und wir sind wieder darauf gekommen, eben wegen dieses Ausdrucks, innerlich bewegt. Und da sehen wir, wenn solche Ausdrücke vorkommen und die an anderen Stellen wieder vorkommen, da ist es ganz wichtig, dass man die Verknüpfungen herstellt. Und so nimmt man im Verständnis des Wortes Gottes zu. Ja, wir gehen noch weiter und lesen Matthäus 21, Verse 1 bis 11.
Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethabe kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf euch gegenüber, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr benötigt sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihn aufgetragen hatte, führten sie die Eselin und das Fohlen herbei und legten die Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und die nachfolgten, riefen und sagten: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist der Prophet, Jesus, der von Nazareth in Galiläa.
Danke. Es ist 4 Uhr, wir machen 20 Minuten Pause und fahren dann weiter mit diesen Versen.